Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Der Deutschlandfunk ist heute in Paris zu Gast. In einem Haus mitten im Zentrum dieser Stadt, am Square du Champ-Mars. Gleich um die Ecke erhebt sich die berühmte École Militaire, etwas weiter der Invalidendom mit dem Grabmal Napoleons und vieler anderer berühmter Franzosen. Bis zum Eiffelturm und zum Palais Chaillot ist es gewissermaßen nur ein Katzensprung. Der Mann nun, der mir gegenüber sitzt, Alfred Grossaire, ist ein Wissenschaftler von Rang, Professor für politische Wissenschaften an der Universität Paris, Gastprofessor an der amerikanischen Johns Hopkins Universität. Vor allem aber ist er ein Mann, der, wie nur wenige andere, nach dem Kriege im Sinne der deutsch-französischen Aussöhnung tätig geworden ist. Er hat zwischen 1948 und 1950 die Sendungen des französischen Rundfunks für die deutsche Jugend geleitet. Er war von 1950 bis 1951 stellvertretender Leiter des UNESCO-Büros in Deutschland. Und er ist, seit dessen Gründung durch französische Widerstandskämpfer im Jahre 1948, Generalsekretär des französischen Komitees für den Austausch mit dem neuen Deutschland. Mehrere Bücher und unzählige Vortragsreisen haben ihn als Deutschlandfreund und Deutschlandkenner ausgewiesen. Herr Professor Grossaire, am 22. Januar haben Staatspräsident de Gaulle und unser Bundeskanzler Adenauer in Paris ein Vertragswerk unterzeichnet, das die deutsch-französische Aussöhnung gewissermaßen offiziell besiegelt. Wenn wir nun rückschauend noch einmal betrachten, wie diese Aussöhnung möglich wurde, wo, würden Sie sagen, hat eigentlich der absolute Tiefpunkt unserer Beziehungen gelegen?
Man könnte eigentlich zwei Momente nehmen. Erstens nach 1919, denn damals war der Krieg sehr weitgehend ein deutsch-französischer Krieg. Und es ist zum Beispiel bemerkenswert, dass nach 1945, in den 50er Jahren, die Generation in Frankreich, die letzten Endes am wenigsten gerne in Richtung deutsch-französischer Verständigung gegangen ist, die Frontkämpfer 14-18 waren, mehr als die Generation des Krieges 39-45. Das soll nicht heißen, dass ein anderer Tiefpunkt und ein tieferer Tiefpunkt nicht während der deutschen Besatzung gekommen ist, aber es trifft sich, dass 1945 ein guter Teil der französischen Widerstandskämpfer bereits antinazistisch, mehr als antideutsch waren. Das gilt für viele von ihnen. Und es ist charakteristisch, dass zum Beispiel Albert Camus in seinem Buch Brief an einen deutschen Freund schrieb, wir wollen euch in eurer Macht brechen, aber nicht in eurer Seele. Das war also die Stellungnahme. Alle deutschen Antifaschisten, alle deutschen Antinazis sind ja mit uns. Es ist kein deutsch-französischer Krieg, es ist ein gemeinsamer Krieg gegen den Nationalsozialismus, dem allerdings die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes folgt.
Das ist also die Basis, auf der wir nach Ihrer Meinung begonnen haben. Welches waren nun, rückschauend betrachtet, die wichtigsten Stationen der deutsch-französischen Wiederannäherung oder Wiederaussöhnung seit 1945?
Es kommt darauf an, ob man die private oder die politische Ebene nimmt. Auf privater Ebene, sogar halbamtlicher Ebene, haben die ersten Begegnungen bereits im Sommer 1945 stattgefunden. Und ich glaube, das ist eine ziemlich bemerkenswerte Erscheinung, dass in Frankreich sich bereits 1945 Männer gefunden haben. Die meisten kamen aus Konzentrationslagern oder deutschen Gefängnissen. Niemand konnte ihnen in Frankreich vorwerfen, nicht gewusst zu haben, was ein gewisses Deutschland sein konnte. Diese Männer glaubten eben, dem Geist der Widerstandsbewegung schuldig zu sein, keine Kollektivschuld Rassismus zu machen und eben gerade mit jenen Deutschen Kontakt aufzunehmen, die Deutschland wieder aufbauen wollten. Und wie gesagt, bereits 1945 entstanden die ersten Kontakte, die sich so gut aufgebaut haben, dass man sagen kann, dass heute es eine gewisse Infrastruktur der deutsch-französischen Beziehung gibt, ein Unterbau. Einige Beispiele. Warum, wenn Präsident Heuss nach England fährt, skeptische Aufnahme? Wenn Altbundpräsident Heuss nach Paris fährt oder Präsident Lübcke, gute Aufnahme in der Presse. Wenn es Zwischenfälle gibt, werden sie in der englischen Presse mehr ausgebeutet als in der französischen. Ist das die öffentliche Meinung? Ich glaube nicht. Es kommt daher, dass die meisten Spezialisten Deutschlands in der französischen Presse aus jenen Treffen der Jahre 48-50 entstanden sind. Das gilt für Gewerkschaftsführer, das gilt für Diplomaten, das gilt für Universitätsprofessoren. Deswegen gibt es eine nüchterne, sachliche Schicht Franzosen und Deutschen, die jenseits jeder politischen Konjunktur zusammenarbeiten. Aber das bringt uns dann zur politischen Konjunktur. Und da hat es etwas schlecht angefangen, etwas negativ. 1947 hatten die meisten Franzosen zu wählen, was sie unlieber hatten. Die Kommunisten oder die Deutschen, Wall Street oder die Deutschen. Für die Kommunisten war es ziemlich einfach. Man hatte jetzt einen guten und einen schlechten Deutschen. Die Guten waren jenseits der Elbe, die Bösen waren diesseits der Elbe. Für die meisten Franzosen wollte man zugleich mit den Deutschen etwas mehr tun, aber doch mit Misstrauen. Und der Spiegel hat zur Zeit der deutschen Wiederbewaffnung das schöne Wort geprägt. Die Franzosen wollen eine deutsche Armee, die größer sei als die russische und kleiner als die französische. Und erst ganz langsam, 1950, kam dann die Explosion des Schumann-Plans, die allerdings 6 Wochen später durch den Koreakrieg etwas verdüstert wurde, denn dann tauchte das Problem der deutschen Wiederbewaffnung auf.
Wie lässt sich in diesen Rahmen die Rückgabe der Saar einordnen?
Glücklicherweise, am Tag des Saar-Referendums spielten wir im Fußball in Moskau 1:1 und das war beinahe eine Kompensation für die Saar-Niederlage. Man muss hier betonen, dass Frankreich sich, glaube ich, sehr fair benommen hat und man in Deutschland etwas übersehen hat, dass das Problem der Reparationen auf diese Art, auf die günstigste Weise für Deutschland gelöst wurde. Ganz bosartig gesagt, sieht das ungefähr folgendermaßen aus. Bis 1950-52 konnten die Deutschen an Frankreich, das immerhin Hitler nicht den Krieg an den Hals geworfen hatte, Frankreich keine Reparationen mehr zahlen, weil Deutschland zu arm war. Nach 1952 war Deutschland nicht mehr arm, aber das waren so alte Geschichten, dass man auch nicht mehr zahlen konnte. Und hier sollte man in Deutschland nicht vergessen, dass Frankreich über vieles hinweggegangen ist und dass auch der Europagedanke für Deutschland etwas anderes bedeutet hat als für Frankreich. Für Deutschland bedeutet es zuerst einmal Gleichberechtigung. Und als 1955 die Deutschen die Gleichberechtigung hatten, verloren eine ganze Menge von Deutschen, vor allen Dingen in der Wirtschaft, sehr viel von dem Interesse an Europa, das hier eine Stufe zur Gleichberechtigung gewesen war. Für Frankreich hieß Europa etwas aufgeben, was man hatte. Für die Bundesrepublik sehr oft nur auf etwas verzichtet, was man noch nicht wieder hatte.
Ich möchte noch einmal anknüpfen an das Bild, das sich die Franzosen heute von den Deutschen überhaupt machen. Es hat ja verschiedene Arten von Deutschlandbildern oder von deutschen Bildern in Frankreich gegeben. Denken wir einmal zurück an die berühmte Madame de Staël mit ihren romantischen, verträumten Deutschen. An deren Stelle trat wohl später der Deutsche, der in Knobelbechern auftrat. Wie denkt der Franzose heute ganz allgemein über die Deutschen?
Ich glaube, es ist sehr schwer, eine Antwort zu geben, denn der Teil des Publikums, das am öffentlichen Leben interessiert ist, ist ja 1000-mal so groß als zur Zeit von Madame de Staël. Ich glaube, die größte Entdeckung in den letzten Jahren der Franzosen über die Deutschen ist, dass sie gar nicht so viel mehr arbeiten als die Franzosen. Die Verblüffung einer Reihe von Zeitungsleser in den letzten Wochen, als sie sahen, dass die Durchschnittsarbeitszeit in Deutschland geringer ist als in Frankreich. Das war eine sehr große Überraschung. Und dann, durch die Tausende von Austauschen und Kontakten, entdeckte man weiterhin, dass die Probleme ungefähr dieselben sind in beiden Ländern. Vor kurzem ist in Paris ein Buch erschienen über die Jugendlichen zwischen 16 und 24 in Frankreich. Die Resultate sind so konform mit all dem, was in Deutschland in den letzten Jahren über dasselbe Problem der deutschen Jugend erschienen ist, dass man sieht, inwiefern dieselbe Form der technischen Zivilisation dieselben Gewohnheiten prägt und sehr oft dieselben Grundeinstellungen. Und deswegen ist eine Ernüchterung im Deutschlandbild eingetreten. Man muss aber auch vor etwas warnen in Deutschland. Diese Ernüchterung, dieses Freundliche, dieses Problemlose ist keine sentimentale Begeisterung. Ich bleibe weiterhin davon überzeugt, dass wenn es zum Äußersten kommen würde und die Franzosen müssten wählen zwischen Deutschland und England, sie trotzdem überbleiben, viele anti-englischen Gefühle England nehmen würden und nicht Deutschland.
Herr Professor, es besteht gar kein Zweifel daran, dass ein starker kultureller Einfluss von Frankreich auf Deutschland ausgeübt wird. Gibt es auch etwas dergleichen in umgekehrter Richtung?
Wenn ich damit einer sehr bösen Bemerkung anfangen darf. Der Bundesrepublik geht es politisch und wirtschaftlich 100-mal besser als der Weimarer Republik. Aber das goldene kulturelle Zeitalter der Weimarer Republik ist in der Bundesrepublik nicht wiedergekehrt. Sodass die Beeinflussung, die zur Zeit des großen expressionistischen Kinos in den 20er Jahren, zur Zeit der großen Romane der 20er und Anfang der 30er Jahre vorhanden war, heute eben nicht vorhanden ist, weil die Filmkunst in der Bundesrepublik nicht ganz auf der Höhe ist, weil mit Ausnahme einiger langsam bekannten Schriftsteller wie Böll, wie Günter Grass, wie, sagen wir im Großen und Ganzen, die Gruppe 47, in Frankreich der eigentlich wirklich bekannte deutsche Schriftsteller der Gegenwart Bertolt Brecht ist. Und die Hauptausnahme bildet die Musik. Hier ist es der deutsche Einfluss, der weiterhin geht. Für jeden jungen französischen Musiker heißt das zukunftsliebende Donaueschingen Burg Granestein.
Sie sagen Donaueschingen. Wie steht es aber nun mit der berühmten, oder sagen wir lieber mit der angeblichen Vorliebe der Franzosen für Bayreuth und für Richard Wagner?
Es ist keine Vorliebe. Man führt Wagner viel auf. Momentan ist gerade in Lyon eine völlig neue Aufführung von Wagner, die sich anlehnt an die Bayreuther. Aber im Großen und Ganzen ist es die deutsche Musik schlechthin. Und sogar die bis zum Krieg ungespieltesten deutschen Komponisten sind heute normalerweise in Frankreich gespielt. Ein Beispiel, Brahms ist jetzt heute genauso oft gespielt wie Beethoven und Bruckner fängt an, auch gespielt zu werden.
Aimez-vous Brahms?
Ja, und Brahms heißt dann etwas für das Publikum. Vor dem Krieg hätte François Sagan, wenn sie schon geboren gewesen wäre, kein Buch so nennen können. Aber König der Könige bleibt, wird hoffentlich auch bleiben Mozart. Und für Frankreich ist zum Beispiel der Tod von Hans Rosbaud genauso wichtig wie für Deutschland.
Und unsere modernen Komponisten?
Die modernen Komponisten werden relativ viel aufgeführt, aber das französische Publikum ist viel konservativer in der Musik wie das deutsche. Und das ist eben das Erstaunliche in der Bundesrepublik von außen gesehen, dass sie ein viel fortschrittlicheres Provinzpublikum haben als wir in Frankreich. Das gilt fürs Theater, das gilt für die Musik. Zum Beispiel ein französischer Komponist wie Pierre Boulez ist nach Deutschland emigriert, kann man sagen. Er kommt von Zeit zu Zeit nach Paris zurück, um zu dirigieren, aber er fühlt sich in Deutschland musikalisch zu Hause mehr als in Frankreich.
Und unsere Philosophen?
Die Philosophen sind weitergehend ausschlaggebend für die französische Philosophie. Das Merkwürdige ist, dass der große deutsche Philosoph Hegel ist. Die Bücher über Hegel erscheinen im Rhythmus von 1 bis 2 pro Jahr in Frankreich. Und die Hegelianer sind die marxistischen, die antimarxistischen, die halbmarxistischen. Jeder beschäftigt sich mit Hegel und dann springt man über das 19. Jahrhundert hinweg zu den Phänomenologen. Und welcher Student der Philosophie, welcher Gymnasiast in Frankreich, wo man ja Philosophie im letzten Jahr macht, weiß nicht von Husserl, weiß nicht von Jaspers, weiß nicht von Heidegger, weiß nicht von Max Scheler.
Wenn man einen Franzosen fragt, nennen Sie mir den Mann in Deutschland, der kein Politiker ist, den Sie für den berühmtesten halten, was würden Sie dann antworten?
Die Antwort wäre wirklich sehr schwer, denn man würde sich zuerst umsehen nach einem Sportler und welches wäre der Sportler? Es gibt eine ganze Reihe deutscher Sportler. Filmschauspieler würde leider Gottes Kurt Jürgens genannt, weil er in Frankreich auch der bekannteste ist. Aber auf dem kulturellen Leben ist, glaube ich, heute kein überragender Name vorhanden. Und ich würde sagen, in Frankreich mit sehr wenigen Namen auch nicht. Vielleicht sind wir in einer Übergangsperiode, wo es letzten Endes in keinem Land ganz überragende Namen gibt. In Frankreich hat es große Namen direkt nach 1945 gegeben, wie Sartre und Camus. Viel Neues ist nicht danach gekommen.
Herr Professor, könnten Sie uns jetzt noch etwas erzählen aus der praktischen Arbeit Ihres Komitees? Was werden Sie noch tun, um die deutsch-französische Zusammenarbeit zu verstärken und zu vertiefen?
Vielleicht das Gegenteil von dem, was wir seit 5 Minuten tun. Das ist, uns mit sogenannten kulturellen Sachen zu befassen. Das Schlagwort der Arbeit ist gewesen, teilweise zu Unrecht, lieber einen Artikel in Frankreich über das Flüchtlingsproblem in der Bundesrepublik als 10 Bände über Goethe. Goethe kommt sowieso. Aber was das Wichtigste war nach dem Krieg, war das Verstehen der wirklichen Sorgen des anderen. Und unser Standpunkt war, und ich glaube, es hat sich auch bewährt, dass gerade die Franzosen, die sich um Deutschland kümmerten, in Frankreich erklären mussten, was die deutschen Nächte unter den Bomben gewesen waren, unter den alliierten Bomben, und die Deutschen, die an diesen Treffen teilnahmen, in Deutschland erklären mussten, was die Konzentrationslager der Deutschen gewesen waren. Nicht aus einem Sinn der Selbstanklage, sondern im Sinn der Bereinigung. Es kommt hinzu, dass jeder, der in dieser deutsch-französischen Arbeit steht, die Verpflichtung hat, gegen all das anzukämpfen, was in seinem eigenen Land gegen die Linie ist, die man im Antihitlerismus selbst verfolgt hat. Um ein ganz konkretes, persönliches Beispiel zu geben, es war selbstverständlich, dass die, die in dieser Arbeit drin standen, gewisse Methoden im Algerienkrieg nicht gelten lassen. Denn das war die Verpflichtung von dem, was wir den Deutschen vorgeworfen hatten. Auf der anderen Seite, im Gegensatz zu dem, was man in Deutschland zu viel liest und hört, ist es nicht sein eigenes Nest beschmutzen oder so etwas Ähnliches, wenn man in Deutschland gegen all das kämpft, was mit der liberalen Demokratie nichts zu tun hat. Und man weiß im Ausland sehr gut, was die schlimmen Zwischenfälle sind. Aber gerade der Protest dagegen ist ein Beweis des Lebendigseins der Demokratie.
Wenn Sie das jetzt abgeschlossene Vertragswerk zwischen de Gaulle und Adenauer betrachten, wie sehen Sie dann die Zukunft unserer beiden Staaten?
Einerseits sind viele Paragraphen in diesem Vertrag genau das, was wir angestrebt haben. Wie schön wäre es gewesen, wenn 10 oder 12 Jahre früher ein gemeinsamer Ausschuss mit vielen Millionen Mark den Austausch zwischen Jungarbeitern, Gewerkschaftlern und so weiter gefördert hätten. Es ist auch ohne so viel Geld gegangen. Es wäre besser gegangen mit etwas mehr Mitteln. Wir bejahen, persönlich bejahe ich, die große Tendenz eines solchen Vertrages. Es liegen aber Gefahren drin. Man soll erstens nichts aufzwingen. Die Bundesregierung kann sowieso den Kultusministern nichts aufzwingen, was die Sprache angeht. In Frankreich kann man auch keine deutsche Sprache aufzwingen. Wir haben im Gegensatz zu vielen Ländern der Bundesrepublik von Anfang an, von 1945, hat sich nie etwas verändert, immer die freie Wahl in der Sechsta gehabt zwischen Deutsch und Englisch. Es trifft sich, dass nach 1945 die Eltern fast ausschließlich Englisch gewählt haben. Das Deutsche ist wieder größer geworden. Und normalerweise wählt man Deutsch oder Englisch in der Sechsta und die andere Sprache dann in der Quarta. Aber sollte man zu einem Zwang kommen, so wird die Reaktion außerordentlich scharf genau in der gegengesetzten Richtung. Deswegen soll man fördern, aber nicht auferlegen. Was die politische Seite anbelangt, so ist alles schön und gut, wenn dieses Zusammengehen zwischen Deutschland und Frankreich im Gegensatz zum bürgerlichen Recht steht. Das heißt, wenn es keine Monogamie, sondern ein Ansatz zu einer Polygamie ist. Ich glaube, wenn es so sein soll, dass andere Länder auch so eng zusammenstehen wie heute Deutschland und Frankreich, dass Deutschland und Frankreich beispielhaft dastehen, dann war dieser Vertrag ein großes Ding in der Geschichte. Soll es aber zu einer Art Abklauselung zur Umwelt kommen, so ist es nicht gut, denn in beiden Ländern sind die öffentlichen Meinungen nicht willig, in Deutschland nicht und in Frankreich nicht, eine ausschließliche Ehe mit dem anderen einzugehen. Denn England bleibt uns nah, die europäischen Fragen sind außerordentlich kompliziert und dann vor allem gibt es in beiden Ländern Sorgen, die für das andere Land nicht die Hauptsorgen sind, wenn man auch anfängt, sie zu verstehen. Zum Beispiel die Probleme der Wiedervereinigung oder das fantastisch Wichtige, was heute noch Afrika für Frankreich ist. Wichtig im guten Sinn, und da komme ich vielleicht zu einem Schlusspunkt. Die deutsch-französischen Beziehungen sind in einem sehr guten Lage. Aber ein junger Franzose, der Aufopferungssinn hat, der sich für etwas Nobles einsetzen will, der hat sich 1946 für deutsch-französische Beziehungen eingesetzt. Heute fährt er nach Marokko oder nach Dakar oder nach Bamako, um dort ein etwas Aufbauendes zu leisten. Die deutsch-französischen Beziehungen scheinen gesichert, sagen wir mal, nicht mehr abenteuerlich genug. Und man muss etwas Abenteuerliches damit drin behalten, und das kann man nur dadurch tun, dass man sich weiter kritisch fragt, was noch zu leisten bleibt. Und ich glaube, es bleibt noch eine ganze Menge zu leisten, wenn man etwas mehr eindringt in die Psychologie der beiden Nachbarn, was noch nicht überwunden ist von der Vergangenheit und auch von der Gegenwart.
Glauben Sie nicht, dass es für die Franzosen eine aufregende Möglichkeit wäre, Paris als die Hauptstadt eines Reiches Charlemagne zu sehen?
Ich glaube, diese Gelüste hat man in Frankreich nicht, wenn auch für General de Gaulle seine Persönlichkeit so interessant ist, so wichtig ist, so gewichtig ist, dass sich vieles verändert hat seit 58. Vor 58 kamen die französischen Ministerpräsidenten nach Bonn und fragten den Kanzler, er möchte doch bestätigen, dass sie gute Minister seien. Heute steht General de Gaulle auf dem Marktplatz in Deutschland, klopft dem Kanzler auf die Schultern und sagt, seht deutsches Publikum, ihr habt einen guten Kanzler. Und das deutsche Publikum ist zufrieden.
Glauben Sie, Herr Professor, eine letzte Frage. Glauben Sie, dass die Franzosen als Bundesgenossen und als Verbrüderte der Deutschen sich bereit finden könnten, auch gewisse nationale Interessen der Deutschen mitzuvertreten, sei es in Fragen der Wiedervereinigung, sei es in Fragen der Oder-Neiße-Grenze?
Ich glaube, hier muss ganz nüchtern und ruhig geantwortet werden, was in Deutschland vielleicht enttäuschen mag. Für die meisten politisch interessierten Franzosen, und ich glaube, das gilt für die Engländer und Amerikaner auch, geht die deutsche Wiedervereinigung bis zur Oder-Neiße-Linie und nicht weiter. Was auch die moralischen, was auch die juristischen Standpunkte sein mögen, was auch das Verständnis sein mag, es ist etwas Endgültiges, denn ohne eine neue Völkerverschiebung, die niemand will, kann da nichts geändert werden. Und ich glaube, das muss betont werden, damit keine Missverständnisse zwischen Frankreich und Deutschland auftauchen und dass man nicht eines Tages in Deutschland dasteht und sagt, ihr habt uns glauben lassen, dass. Etwas ganz anderes ist die Selbstbestimmung, da wo es Deutsche gibt. Das ist zuerst einmal West-Berlin. Und das Schicksal West-Berlin ist, glaube ich, für die Franzosen, gerade in einer Zeit, wo sie in Algerien, wo sie in Afrika für das Wort Selbstbestimmung immer mehr Achtung gewonnen haben, ist gerade das Schicksal der West-Berliner etwas außerordentlich Wesentliches und die Mauer etwas außerordentlich Tragisches. Was nun das andere Deutschland angeht, was Sie Mitteldeutschland nennen, was hier als Ostdeutschland bezeichnet wird, so ist die Hauptfrage die Selbstbestimmung der Bewohner. Selbstbestimmung im Sinn der demokratischen Freiheiten. In der Hoffnung, dass auch die Deutschen konsequent sind, die Bundesdeutschen, und überall in der Welt an die Freiheit denken, die noch nicht immer vorhanden ist. Und ich glaube, man muss sehr konsequent sein und nicht im Namen der Eroberung der Freiheit gegen Osten auf irgendeine Freiheit im westlichen Gebiet verzichten. Das ist eine sehr konsequente Haltung. Das war gerade für uns, viele von uns in Frankreich, wichtig zur Zeit der Kolonialprobleme, nicht das zu verneinen, was man nach dem Osten wollte und umgekehrt. Letzten Endes in den deutsch-französischen Beziehungen ist, glaube ich, das Wichtigste das, was Karl Jaspers einmal die Wahrhaftigkeit genannt hat. Man darf nicht das übergehen, was als hemmende Elemente noch übrig bleibt. Und gerade wegen Ihrer letzten Frage, man soll in Deutschland nicht glauben, dass alle Franzosen jeden Tag an Berlin oder an die Wiedervereinigung denken. Genauso wenig wie jeder Deutsche zur Zeit des Algerienkriegs an die Afrika-Problematik Frankreichs gedacht hat. Aber immerhin sind wir weitergegangen. Auf Frage nach deutsch-französischen Beziehungen antworte ich im Allgemeinen, Man steht sich mir nicht mehr feindselig gegenüber, man steht aber Rücken an Rücken. Der eine blickt über das Mittelmeer, der andere über die Elbe. Ich glaube, wir sind weitergekommen. Und beide sehen gemeinsam in sehr verschiedene Richtungen. Man soll diese Gemeinsamkeit nicht überschätzen. Wir sind noch nicht so weit und wir werden vielleicht nie so weit sein. Es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass ein gemeinsames Volk entsteht. Wenn man aber bedenkt, wie es vor 15 Jahren aussieht, so ist es beinahe fantastisch. Wenn man denkt, keiner von uns hätte träumen gewagt, dass die deutsch-französischen Beziehungen heute sein könnten, wie sie heute sind. Und das ist etwas sehr Erfreuliches, wenn auch natürlich immer Schattenbedenken, kritische Bemerkungen vorhanden sind, die man auch nicht übergehen sollte, die aber wenig wiegen heute gegenüber dem außerordentlichen Positiven, das erreicht ist.
Deutschlandradio Retro.